Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich trete nicht gegen jemanden an, sondern ich trete für ein offenes und basisdemokratisches Verfahren an.
Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange hat sich heute als Kandidatin für den SPD-Parteivorsitz ins Spiel gebracht. Sie ist das sichtbarste Zeichen für den Führungsstreit in der SPD und der ist unser Top-Thema im Update. Ich bin Matthias Wurms.
Update.
Seit einer Stunde tagt in Berlin der SPD-Bundesvorstand. Er soll entscheiden, ob Fraktionschefin Andrea Nahles kommissarische Parteivorsitzende wird, wenn Martin Schulz, wie erwartet, seinen sofortigen Rückzug erklärt. Der Widerstand gegen dieses Vorgehen hat heute nochmal zugenommen, wobei es weniger um die Person Nahles geht als um das Verfahren an sich, so der Dortmunder SPD-Bundestagsabgeordnete Marco Bülow im Deutschlandfunk.
Auf einem ordentlichen Parteitag kann natürlich Andrea Nahles kandidieren. Und natürlich ist sie eine respektable Kandidatin, weil sie Fraktionsvorsitzende ist. Und das ist ja nicht ohne Grund geworden. Aber wieder das von oben runter diktieren und dann kommt ein Parteitag, der wieder nur absegnet. Gegenkandidaten haben da keine Chance, da müssen wir uns nichts vormachen. Das finde ich nicht richtig. Deswegen sollten wir endlich damit aufhören. Und gerade Parteivorsitzende, finde ich, sollten wir jetzt auch endlich mit Urwahl wählen.
Auch die SPD-Landesverbände Berlin, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt haben sich gegen eine kommissarische Vorsitzende Nahles ausgesprochen, wobei der Berliner Landeschef Michael Müller klargemacht hat,
dass wir eine Kandidatur von Andrea Nahles auch unterstützen, aber dass wir eben auch uns wünschen, dass die Vorsitzenden wieder, so wie es üblich ist, über ein geordnetes Verfahren von Delegierten auf einem Bundesparteitag gewählt werden und nicht eher im Jahresrhythmus ernannt werden.
Auch der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristen, Harald Baumann-Haske, meint, es sei ganz normales Vereinsrecht, dass ein Stellvertreter übernehme, wenn der Chef zurücktrete. Einen kommissarischen Vorsitz sehe das SPD-Parteistatut gar nicht vor. Und Nahles ist weder stellvertretende Vorsitzende noch Mitglied des Bundesvorstands. Einer der Stellvertreter, der hessische Landesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel, hat dagegen, ebenfalls im DLF, argumentiert, dass es jetzt vor allem darauf ankomme, handlungsfähig zu bleiben. Ähnlich äußerte sich der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion Carsten Schneider. Für ihn geht es dabei aber auch um die Person Andrea Nahles.
Im Kern bin ich froh, dass wir in so einer Zeit der Unsicherheit eine Stabilisierung der Partei bekommen. Und das ist für mich ganz klar Andrea Nahles. Und wir werden dadurch auch als SPD erkennbarer sein, weil sie Partei- und Fraktionsvorsitzende ist, die nicht in die Regierungsdisziplin komplett eingebunden ist. Das ist wichtig, um innerhalb einer großen Koalition mehr Spielraum auch für die SPD zu bekommen.
Sollte sich der SPD-Vorstand doch entscheiden, erstmal einen der Stellvertreter mit der Führung der Partei zu betrauen, gelten Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Olaf Scholz als aussichtsreichste Kandidaten. Ihr werdet es hier erfahren bei uns bei Deutschlandfunk Nova. Simone Lange will in jedem Fall weiterkämpfen, auch dafür, dass die Mitglieder den neuen Parteichef bestimmen. Die SPD sei immer am besten gewesen, wenn sie ihre Mitglieder mitgenommen habe. Nur so, meint Lange, könne die Erneuerung der SPD gelingen.
Das ist auch der Beweggrund. Also der Weg ist sozusagen hier für mich viel, viel wichtiger als am Ende das Ziel. Ich unterstelle mal, dass es bei uns in der SPD Dutzende geben wird, die das Potenzial hätten, Bundesvorsitzender zu werden. Warum zeigen sie sich nicht in einem Wettbewerb und fragen dann die Delegierten, ja, wer soll's machen?
Kein Kommentar, doch Meinung.
Rollsplitt-Kalle meint, das Elend in der Parteispitze zeigt deutlich, wie sehr SPD-Erneuern notwendig ist. Nur die Personen, die den Karren in den Dreck gefahren haben, klammern sich zu stark an ihre Posten bzw. wollen Vorsitzende werden. Nico Ohlemeier fragt, warum erneuert die SPD nicht die komplette Spitze durch junge Leute? Dann wäre das Problem beseitigt. Und Frank Freitag kommt nicht mehr mit. Er twittert, ich habe ein paar Folgen SPD verpasst und ich glaube, ich muss die letzte Staffel nochmal gucken. Die meisten Protagonisten kenne ich noch, aber die Handlung macht so gar keinen Sinn. Holger twittert, das, was die SPD momentan betreibt, nennt man in der Medizin Autolyse. Klingt ja auch irgendwie hübscher als Selbstzerfleischung. Für User ChitimTBT ist die Ära der Sozialdemokratie grundsätzlich vorbei. Er schreibt bei Zeit Online, die historische Mission ist erfüllt. Das Gedankengut, soweit es sinnvoll war und etwas getaugt hat, ist mittlerweile von der Konkurrenz aufgenommen worden. Für den Rest lassen sich keine Wähler mehr in nennenswerter Zahl gewinnen. Für James Hacker ist genau das Gegenteil der Fall. Er schreibt, es gibt massenhaft Arbeit für Sozialdemokraten. Angefangen von Leiharbeit über Hartz IV, Werkverträge, Scheinselbstständigkeit, Mindestlöhne bis hin zur Rente. Im Grunde war die historische Mission erfüllt und fängt jetzt wieder an.
Was sonst noch wichtig war?
Die Bundesregierung will offenbar einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr testen, um die Luft in den Städten zu verbessern. Mehrere Nachrichtenagenturen zitieren aus einem Brief an den EU-Umweltkommissar. Demnach sind als Modellstädte Bonn und Essen in Nordrhein-Westfalen und Herrenberg, Reutlingen und Mannheim in Baden-Württemberg angedacht. Dort sollen auch Programme für mehr Mietwagen, intelligente Systeme zur Verkehrssteuerung und Niedrigemissionszonen für den Schwerlastverkehr getestet werden. Hintergrund ist, dass die EU-Kommission mit einer Klage gedroht hat, weil sie alle bisherigen Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung für unzureichend hält. Ein kostenloser Nahverkehr könnte allerdings teuer werden. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen teilte mit, dass die Verkehrsbetriebe durch den Ticketverkauf jährlich rund 12 Milliarden Euro einnehmen. Die müssten dann die Steuerzahler übernehmen. Weitere Milliarden wären nötig für neue Busse, Bahnen und Personal, weil ein kostenloses Angebot von deutlich mehr Menschen genutzt würde. In ihrem Koalitionsvertrag haben Union und SPD unter anderem vereinbart, mehr Pendler dazu zu bringen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Die südafrikanische Regierungspartei ANC hat Staatspräsident Jacob Zuma zum Rücktritt aufgefordert und will den neuen Parteichef Ramaphosa zu dessen Nachfolger machen. Andernfalls drohte der ANC für spätestens kommende Woche mit einem Misstrauensvotum im Parlament. Zuma hat nach Angaben des ANC einen sofortigen Rücktritt abgelehnt und um eine Übergangsfrist von 3 bis 6 Monaten gebeten. Der Präsident steht unter Korruptionsverdacht. Unter anderem geht es um ein milliardenschweres Rüstungsgeschäft während seiner Zeit als Vizepräsident in den 1990er Jahren. Offiziell endet Zumas Amtszeit 2019. WikiLeaks-Gründer Julian Assange hat vor einem Londoner Gericht eine juristische Niederlage erlitten. Die zuständige Richterin hielt an dem britischen Haftbefehl gegen ihn fest. Assanges Anwälte wollten erreichen, dass er komplett aufgehoben wird. Der 46-Jährige hatte sich 2012 dem Zugriff der britischen Justiz entzogen, indem er in der Londoner Botschaft von Ecuador Asyl beantragte. Inzwischen lebt er seit fast 6 Jahren in der Botschaft und hat auch die ecuadorianische Staatsbürgerschaft. In Dresden wird heute an die Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg erinnert. Viele Dresdner haben Kerzen aufgestellt, um der Opfer der alliierten Luftangriffe vor 73 Jahren zu gedenken. Gerade haben sich viele zu einer Menschenkette versammelt, als Zeichen für Versöhnung und Verständigung. Zum Zeitpunkt des ersten Angriffs werden später die Kirchenglocken läuten. Der sächsische Landtagspräsident Matthias Rösler bezeichnete den 13. Februar als eine Mahnung für den Frieden. Der Gedenktag dürfe nicht zu einem politischen Kampftag umfunktioniert werden. Bei den Bombardierungen durch die Alliierten am 13. und 14. Februar 1945 starben nach aktuellen Schätzungen von Historikern etwa 25.000 Menschen.
Was noch wichtig wird:
Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel sitzt morgen seit einem Jahr in der Türkei im Gefängnis. Der Freundeskreis Free Deniz veranstaltet deshalb am Valentinstag morgen in Berlin einen Autokorso der Herzen. Im Anschluss wird Yücels neues Buch vorgestellt. In Yücels Heimatstadt Flörsheim am Main findet eine Mahnwache statt. Der Weltkorrespondent hatte sich am 14. Februar 2017 freiwillig der Istanbuler Polizei gestellt. Er wollte sich zu seinen Berichten über geleakte E-Mails des türkischen Energieministers erklären. Knapp 2 Wochen später kam Yücel in Untersuchungshaft. Eine Anklageschrift gibt es bis heute nicht. Und auch keine Hinweise auf eine baldige Freilassung, sagt der Sprecher des Auswärtigen Amtes Rainer Breul. Immerhin werde Yücel inzwischen regelmäßig betreut.
Ich habe gerade mal durchgezählt, am 15.01. war das der insgesamt 8. Haftbesuch bei Herrn Yücel mittlerweile. Und bei diesem Besuch hat Herr Yücel dem Generalkonsul versichert, dass es ihnen den Umständen entsprechend gut geht.
Die türkische Justiz wirft Yücel Volksverhetzung und Terrorpropaganda vor. Beweise hat sie bisher nicht vorgelegt. Nach Angaben der Bundesregierung sind zurzeit 6 Deutsche aus politischen Gründen in der Türkei in Haft. Am Donnerstag besucht der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin.
Und sonst in der Welt?
Ein Polizist in den USA hatte sich geweigert, einen schwarzen Verdächtigen zu erschießen. Jetzt bekommt er $175.000 Entschädigung, weil er deswegen entlassen worden war. Der weiße Polizist Steven Marder war wegen eines Falls von häuslicher Gewalt gerufen worden. Vor Ort traf er auf einen verstörten Schwarzen, der die Hände hinter seinem Rücken hatte. Als der Polizist den Mann aufforderte, die Waffe fallen zu lassen, weigerte dieser sich und forderte den Beamten auf, ihn zu erschießen. Der hatte stattdessen eher versucht, die Lage zu deeskalieren. Dann kamen 2 weitere Polizisten, einer von ihnen erschoss den Schwarzen. Danach kam raus, dass die Waffe des Schwarzen nicht geladen war. Mörder war dann wegen Untätigkeit entlassen worden. Der Schütze der tödlichen Schüsse wurde nicht belangt. Island ist bei Bitcoin-Herstellern beliebt. Die Produzenten der Digitalwährung dürften in diesem Jahr mehr Strom verbrauchen als alle isländischen Privathaushalte zusammen. Das sagte der Sprecher eines isländischen Energieunternehmens der BBC. Grund für den hohen Stromverbrauch ist, dass sich immer mehr Rechenzentren in Island ansiedeln wollen. Darunter sind auch sogenannte Miner. Unter Mining wird die Herstellung von Bitcoins verstanden. Island ist ein kleines Land mit etwa 350.000 Einwohnern. In den letzten Jahren sind viele Rechenzentren in das Land gezogen. Ein Grund dafür ist die vergleichsweise günstige Stromerzeugung. Strom wird in Island fast ausschließlich aus erneuerbaren Energien wie Erdwärme oder Wasserkraft gewonnen. Vor einem israelischen Militärgericht hat der Prozess gegen eine 17-jährige Palästinenserin begonnen. Die Öffentlichkeit ist ausgeschlossen. Als Begründung wurde auf den Schutz der Minderjährigen verwiesen. Die Anwältin der Angeklagten erhob Einspruch und warf dem Gericht vor, die Öffentlichkeit auszuschließen, damit die Welt nicht sehe, was passiere. Die 17-Jährige hatte Ende letzten Jahres einen israelischen Soldaten vor laufender Kamera getreten und ins Gesicht geschlagen. Ihr werden auch Angriffe auf israelische Sicherheitskräfte in weiteren Fällen sowie ein Aufruf zu Anschlägen vorgeworfen. In arabischen Medien wurde das Mädchen als Symbolfigur des Widerstands gefeiert.
Wissensnachrichten.
Geschwister zu haben kann extrem toll sein. Als Kind hat man immer jemanden zum Spielen, als Jugendlicher hat man jemanden zum Reden. Und wenn die Eltern mal alt sind, muss man sie nicht alleine pflegen. Aber Geschwister zu haben kann auch die Hölle sein. Das haben britische Forscher herausgefunden. Dann nämlich, wenn man sich schon in jungen Jahren ständig gegenseitig schikaniert. Das kann schlimme Folgen für die geistige Gesundheit haben, sagen die Forscher. Tobias Jopke aus den Wissensnachrichten. Welche denn?
Ja, je häufiger sich Geschwister gegenseitig mobben, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie später eine Psychose entwickeln. Das Risiko ist bei ihnen dreimal so groß wie bei Kindern, die nicht von Bruder oder Schwester schikaniert werden. Eine Psychose, das kann zum Beispiel eine Schizophrenie sein oder eine bipolare Persönlichkeitsstörung. Also das sind schon krasse Verhaltensänderungen.
Jetzt findet ja Mobbing unter Geschwistern, wenn überhaupt, meist abgeschottet in der Familie statt. Wie haben denn die Forscher das untersucht?
Ja, die haben eine Langzeitstudie mit fast 3600 Kindern gemacht. Die wurden mit 12 Jahren ausführlich dazu befragt, wie sie mit ihren Geschwistern und mit Klassenkameraden umgehen und wie sie sich selbst von denen behandelt fühlen. Als sie 18 waren, da haben die Forscher bei ihnen klinisch untersucht, ob sie irgendwelche psychischen Störungen entwickelt hatten. Und dabei kam raus, dass das vor allem bei denen der Fall war, die sowohl Mobbing-Opfer als auch Täter waren und das mehrere Male pro Monat oder sogar pro Woche.
Wer zu Hause schikaniert wird, stelle ich mir vor, der tritt ja vielleicht auch in der Schule weniger selbstbewusst auf und wird auch da zum Opfer. Haben die Forscher untersucht, ob es da einen Zusammenhang gibt?
Nicht direkt, aber sie haben rausgefunden, wer sowohl zu Hause als auch in der Schule Mobbing-Opfer oder Täter oder beides ist. Bei dem steigt das Risiko für eine Psychose sogar um das Vierfache. Solche Kinder hätten quasi nirgendwo einen sicheren Platz.
Jetzt ist ja diese ganze Mobbing-Problematik im Prinzip schon lange bekannt und auch mal wieder Thema, aber dann dreht sich's meistens um Schikane in der Schule. Ist Mobbing unter Geschwistern ein neues Phänomen?
Das eher nicht. Die Forscher sagen, dass es bisher einfach ignoriert wurde und keiner eben diese traumatische Erfahrung untersucht hat. Dabei ist es nach Ansicht der Forscher dringend notwendig, weil man ja gerade als Kind viel Zeit mit seinen Geschwistern verbringt. Wenn man dann ausgeschlossen und gemobbt wird, dann führt das schon früh zu Selbstzweifeln, die sich dann später zu ernsthaften psychischen Problemen auswachsen können. Allerdings ist nicht ganz klar, was wirklich zuerst da ist. Die Forscher können nicht ausschließen, dass eine psychische Störung schon bei einem Kind vorhanden ist und das auffällige Verhalten wie Mobbing eben erst auslöst.
Okay, jetzt ein ganz anderes Thema. In einem kleinen Ort in Ostgrönland werden die Bewohner in letzter Zeit auch schikaniert, allerdings von Eisbären. Was ist denn da los?
Ja, die Bären sind hungrig und suchen Futter. Zwischen August und Dezember letzten Jahres gab es deswegen mindestens 21 Zwischenfälle. Es wurde aber kein Mensch verletzt. Das meldet übrigens die Eisbärpatrouille der Umweltschutzorganisation WWF. Diese Patrouille, die kann man rufen, wenn ein Eisbär Häusern zu nahe kommt, soll die Tiere dann abschrecken. Früher kamen Eisbären deutlich seltener bei Menschen vorbei, aber die Tiere finden wegen des Klimawandels schlechter Beute und deswegen suchen sie in der Nähe von Städten danach. Der WWF vermutet, dass so Eisbärbesuche in den nächsten Jahren eher noch häufiger werden.
Wenn ihr jetzt auch Hunger habt zu Hause, dann könnte euch der Appetit jetzt vergehen. Das, was jetzt kommt, klingt nämlich gar nicht schön. In den USA hat eine Frau 14 Würmer im Auge gehabt.
Ja, die kamen bisher nur bei Rindern vor. Der Parasit wird durch Fliegen übertragen, die sich von Tränenflüssigkeit ernähren. Die Frau war in einem Rinderzuchtgebiet im Bundesstaat Oregon ausgeritten und dann fischen gegangen. Nach einer Woche Augenproblemen hat sie sich den ersten durchsichtigen Wurm selbst aus dem Auge rausgezogen. Die anderen 13 dann ein Arzt. Seitdem hat sie zum Glück keine Probleme mehr.
Immerhin das. Wenn euch jetzt tatsächlich der Appetit vergangen ist, kein Problem. Morgen ist Aschermittwoch, da beginnt die Fastenzeit. Und das Wuppertal-Institut hat nochmal darauf hingewiesen, dass wir sowieso viel zu viele Ressourcen verbrauchen. Jeder Deutsche nämlich im Schnitt 30 Tonnen pro Jahr. Mit 17 Tonnen würden wir nachhaltig leben. Und dann könnte es auch weiterhin klappen mit dem
Wetter.
Im Moment ist von der Erderwärmung ja bei uns mal nichts zu spüren. Am Abend bleibt es schön und in der Nacht wird es wieder kalt mit Tiefstwerten von -3 bis -9 Grad. Morgen dann viel Sonne bei maximal 1 bis 5 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.